Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Meine Mutter kommt gebürtig aus der Ukraine. Sie hat mit mir und meinem Bruder immer Deutsch zu Hause gesprochen. Mein Vater wollte das so, weil er wohl dachte, dass es besser für uns ist, wenn wir uns nur auf eine Sprache konzentrieren müssen. Ob ich dadurch besser Deutsch gelernt habe, kann ich so nicht sagen. Ich hätte mir gewünscht, zweisprachig aufzuwachsen, um auch der Muttersprache und der Kultur meiner Mama näher zu kommen. Durch die fehlende Sprache kommt es oft auch zu Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb der Familie von meiner Mutter. Vielleicht hätte sich das vermeiden lassen können, wenn man von Anfang an mit uns ukrainisch zu Hause gesprochen hätte.
Ja, ich habe solche Geschichten auch schon öfters mitbekommen und ihr vielleicht auch. Und irgendwie klingt es ja auch einleuchtend, warum die Eltern die Entscheidung treffen, mit ihren Kindern zu Hause Deutsch zu sprechen, selbst wenn es nicht ihre eigene Muttersprache ist. Mehr Übung und Kontakt mit der deutschen Sprache ohne Ablenkung durch eine andere Sprache führt doch bestimmt dazu, dass man die Sprache auch schneller und besser lernt und sich so natürlich auch schneller und besser integrieren kann, oder? Kurz gesagt, nein. Und warum das so ist, erklären wir euch jetzt gleich.
Wir sind Hanna,
Chantal,
Fini
und Ronja.
Und wir wollen euch heute einen sogenannten Bildungsmythos vorstellen. Weil auch wenn diese Annahme weit verbreitet ist, handelt es sich dabei um einen Mythos. Sie kann nämlich nicht mit der notwendigen Forschung belegt werden. Und vielmehr noch, die bestehende Forschung zeigt in eine ganz andere Richtung. In diesem Podcast gehen wir daher auf den aktuellen Stand der Forschung ein, um den Mythos Bilingualität einsprachig zu Hause zu entlarven. Dafür haben wir vor allem mit Julia Schnabel von der Kindersprachbrücke in Jena gesprochen. Als Expertin auf dem Gebiet hat sie uns ihre Meinung und ihre Erfahrungen zu dem Thema geschildert.
Aber wie geht es euch denn damit? Ist euch dieser Mythos vielleicht selber schon mal über den Weg gelaufen? Oder habt ihr irgendwelches Bildungswissen, bei dem ihr euch gar nicht sicher seid, woher es kommt oder ob es wissenschaftliche Richtigkeit hat?
Wenn ja oder auch wenn nein, bleibt auf jeden Fall dran.
Wir haben euch ja eigentlich schon gesagt, worum es geht. Nämlich darum, dass Familien, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, oft vor der Entscheidung stehen, mit ihren Kindern nur Deutsch zu sprechen oder sie eben zweisprachig, also bilingual, zu erziehen. Grundsätzlich muss das natürlich jedes Elternpaar selbst entscheiden. Oft wird sich aber gegen eine bilinguale Erziehung entschieden, weil geglaubt wird, dass man die Kinder damit verwirren würde und sie sich außerdem nicht so gut integrieren könnten. Dazu gibt es aber einige Aspekte zu beachten.
Erstens ist es natürlich nicht so optimal, wenn eine Sprache von Menschen vermittelt wird, die diese selber nicht fehlerfrei sprechen können, was ja sehr oft der Fall ist. Da werden dann auch eher grammatische Fehler weitergegeben.
Zweitens ist es richtig, dass bilinguale Kinder oft die Sprachen vermixen. Dabei sind sie aber nicht verwirrt, sondern leihen sich Sprachteile aus der anderen Sprache aus, wenn sie diese in der gerade gesprochenen Sprache noch nicht erworben haben. Dieses Phänomen nennt man Code-Switching oder Borrowing, je nachdem, ob nur einzelne Wörter, ganze Sätze oder sogar Grammatik entliehen wird. Relativ viele Studien haben dieses Phänomen untersucht und sind sich einig, dass den Kindern bewusst ist, wenn sie Sprachen mixen und das Code-Switching und Borrowing eher ein Zeichen sprachlicher Kompetenz ist.
Drittens spricht man von einer sogenannten unteilbaren Sprachfähigkeit. Dazu hat das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung bereits 1985 eine Studie veröffentlicht, bei der eine gute Beherrschung der Muttersprache als Grundlage für auch gute Fremdsprachenleistungen gefunden wurde. Die Landesfachstelle für Deutsch als Fremdsprache in Mecklenburg-Vorpommern drückt es so aus: Sprachfähigkeit ist unteilbar. Zweisprachigkeit ist nicht die Summe zwei isolierter Sprachen.
Viertens ist Sprache natürlich immer auch mit Kultur und Identität verbunden. Nimmt man dem Kind seine Muttersprache, wird es niemals die Verbindung und positive Einstellung zu seiner Kultur und Herkunft aufbauen können, wie wenn es die Sprache lernt. Selbstvertrauen in der Muttersprache ist außerdem wichtig, um weitere Sprachen zu erlernen.
Und schließlich sind wir hier auch ein Bildungspodcast und deswegen haben wir euch noch zwei kleine Studien mitgebracht.
Im ersten Fall wurden in einer Studie mit 45 vier- bis sechsjährigen Kindern russischsprachiger Migranten drei Gruppen verglichen. Die Gruppen unterschieden sich allein in dem Punkt, wie viel Deutsch zu Hause gesprochen wird. Das Ziel war herauszufinden, welchen Einfluss der Sprachgebrauch der Eltern auf die sprachlichen Leistungen der Kinder hat. Festgestellt wurde dabei, dass wie viel Deutsch zu Hause gesprochen wird, eigentlich gar keinen Einfluss auf die schulischen Leistungen dieser Sprache haben. Dagegen aber die Förderung der Herkunftssprache eine höhere sprachliche Leistung im Russischen nach sich zieht und positive Einflüsse auf die Eltern-Kind-Beziehung haben kann.
Ich habe hier auch noch was für euch. Ein Ergebnis, das das gleiche Resultat in einer früheren Studie aus dem Jahr 2003 widerspiegelt. In dieser Studie wurde in Südkalifornien eine Gruppe von 57 Grundschulkindern ausgewählt und mithilfe von Fragebögen an LehrerInnen und Eltern sollten ihre sprachliche Leistung in Spanisch und Englisch ermittelt werden. Auch hier konnte kein Zusammenhang zwischen der Englischleistung in der Schule und Gebrauch der Sprache zu Hause gefunden werden.
Trotzdem muss man beachten, dass bilinguale Erziehung auch beendet werden sollte, wenn sie einmal angefangen wurde. Wenn zum Beispiel beim Start in den Kindergarten oder in die Schule das Erlernen der Muttersprache zum Großteil abgebrochen wird und dies auch nicht literalisiert wird, hat das Kind die Muttersprache noch nicht vollständig erlernt. Gerade grammatisch komplizierte Inhalte werden oft erst im Grundschulalter erworben.
Ja, das kennt man ja auch, wenn man mal in die Grundschule geht, da sprechen die Kinder dann doch nicht so ganz wie wir.
Genau. Und wegen der unterbaren Sprachfähigkeit, die ich schon vorher erwähnt hatte, hat das auch Auswirkungen auf die Zweitsprache, also Deutsch. Deshalb ist es wichtig, dass bilinguale Kinder ihre Muttersprache noch möglichst lange weiterentwickeln und auch lernen, in dieser zu schreiben. Gerade Kinder, die erst in einem gewissen Alter nach Deutschland gekommen sind, sollten sich möglichst schnell integrieren und die deutsche Sprache lernen. Dabei fällt die Muttersprache oft unter den Tisch, obwohl die eigentlich auch verschiedenen Gründen so wichtig ist. Auch Klasse und Gagarina schreiben in ihrem 2010er Artikel über Einfluss des elterlichen Inputs auf die Sprachentwicklung bilingualer Kinder, dass Migrantinnen mit ihren Kindern in den Jahren vor Kindergarteneintritt überwiegend in ihrer Herkunftssprache sprechen und im Kindergarten und Schulalter häufig zum vermehrten Gebrauch der Umgebungssprache übergehen.
Wenn die Muttersprache allerdings halbwegs richtig gefördert wird, haben bilinguale Kinder oft eine sehr positive Entwicklung oder vielleicht auch Vorteile in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel hat die sogenannte DESI-Studie von Hesse und Göbel aus dem Jahr 2009 belegt, dass bilinguale Kinder besser Fremdsprachen lernen.
Uns hat das alles dann doch ein wenig überrascht und deswegen haben wir einfach mal mit jemandem aus der Praxis gesprochen.
Wir haben einen Gast eingeladen und zwar Julia Schnabel von der Kindersprachbrücke in Jena. Sie engagiert sich in einem Projekt und zwar Mehrsprachigkeit ist Klasse, Förderung von Herkunftssprachen in Thüringen. Und dieses Programm arbeitet dem Mythos, dass Eltern mit ihren Kindern zu Hause Deutsch sprechen sollten, obwohl ihre Muttersprache eigentlich eine andere ist, entgegen. Und dafür werden eben Sprachkurse für Kinder zwischen 6 und 21 Jahren angeboten, um ihre Herkunftssprache zu fördern. Das Programm ist 2021 gestartet und läuft immer noch und ist also ganz aktuell. Und ja, Julia, möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, was das Programm ausmacht und vielleicht auch, wo deine persönliche Motivation herkommt, da mitzuwirken?
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein kann und auch das Projekt noch ein bisschen vorstellen kann. Es ist ja tatsächlich erst also ungefähr ein Jahr alt und auch was ganz, ganz Neues in Thüringen. Was ganz interessant ist, dass Thüringen bis letztes Jahr zusammen mit Sachsen-Anhalt eigentlich das einzige Bundesland war, in dem es überhaupt keine staatliche Förderung von Herkunftssprachen gab. In den anderen Bundesländern gibt es da schon verschiedene Modelle mit verschiedenen Laufzeiten und ja, Thüringen hat sich jetzt auf den Weg gemacht, was ich einfach persönlich ganz, ganz großartig finde. Ich selber bin leider nicht mehrsprachig aufgewachsen, sehe aber in meiner Arbeit mit zugewanderten Familien, mit Kindern, also eigentlich jeden Tag, wie wichtig das ist. Ich komme aus dem Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, habe auch als DATS-Lehrkraft unterrichtet und habe da einfach auch gesehen, wie wichtig es ist, dass die Kinder nicht nur Deutsch lernen, sondern eben auch in ihrer Herkunftssprache beheimatet sind und die lernen.
Ja, cool. Also uns beiden, wir haben ja auch beide nicht kein Zweitsprachenherkunft.
Nee.
Also geht es uns da ähnlich wie dir.
Genau, wir haben uns ja auch in dem Stufu damit beschäftigt, dass häufig Familien, die nach Deutschland emigriert sind, dann gesagt bekommen, ja, ihr solltet zu Hause nur Deutsch mit den Kindern sprechen. Das ist total super für die Integration und ihr tut den Kindern damit einen Gefallen. Und im Rahmen unserer Recherche ja dann auch herausgefunden, dass das so nicht ganz stimmt. Genau, wie würdest du denn sagen, in dem Zusammenhang mit diesem Podcast jetzt, inwiefern hat das Projekt eine Bedeutung im Zusammenhang mit diesem Mythos, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben?
Was man grundsätzlich, glaube ich, sagen kann, ist, dass Sprache nicht einfach nur Sprache ist. Sprache hat immer auch was mit Kultur, mit Identität, mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Ich glaube, das weiß jeder, der schon mal eine Sprache noch neu gelernt hat, eine Fremdsprache. Da erwirbt man ja nicht nur neuen Wortschatz oder grammatische Strukturen, sondern es eröffnen sich ja eigentlich im besten Fall ganz ganze Welten. Ja, also erstmal natürlich ganz praktisch, dass man sich in einer anderen Sprache dann auch verständigen kann, aber auch wenn man sich beispielsweise Redewendungen anguckt, ne, was da drin steckt, auch an Kultur, also das hat einfach wirklich viel auch mit Persönlichkeit zu tun. Und ja, das ist eben deshalb nochmal wichtig zu betonen, weil man ja dem Ganzen auch, das Ganze ja auch abspricht, wenn man eben sagt, lernt nur Deutsch, beschäftigt euch nicht mehr mit eurer Herkunftssprache, mit eurer Herkunftskultur.
Woher glaubst du, kommt das denn, wenn Familien gesagt bekommen, ihr solltet zu Hause eine Deutsch bringen? Von welcher Seite kommt das besonders häufig?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich beobachte, Deutschland ist einfach nach wie vor, wird bezeichnet als ein monolinguales Land, was sicherlich, Deutsch ist die Amtssprache, ganz klar, das ist richtig. Und trotzdem leben ja 25-26% der Menschen, die in Deutschland leben, sind Menschen ja mit Migrationshintergrund. Das sagt jetzt erstmal noch nichts über die Sprachen aus, aber man sieht ja einfach, dass ein Viertel der Bevölkerung emigriert ist, dass sie eine Migrationserfahrung, Geschichte haben und da oft auch Sprachen mitbringen. Und ja, natürlich wird auch von vielen Parteien, brauche ich jetzt glaube ich nicht weiter nennen, explizit auch gefordert, ne, Deutsch lernen ist der Schlüssel zur Integration. Ich glaube, das bis dahin würde ich auch mitgehen. Die deutsche Sprache ist wichtig, um in Deutschland Schulerfolg zu erleben, beruflichen Erfolg, auch teilhaben zu können an der Gesellschaft. Das ist ohne Frage wichtig, aber gleichzeitig oder im nächsten Schritt wird dann eben oft den Menschen abgesprochen, dass sie auch beides können, ja, dass sie sich in beiden Sprachen bewegen, sich integrieren, auch wenn sie in ihrer Freizeit, in der Familie, wann auch immer, eine andere Sprache sprechen als Deutsch. Ja, und das geht dann eben oft in so eine Richtung von Assimilation, Ablegen, komplettes Ablegen von Sprache und Kultur. Und ja, ich glaube, das ist einfach oft sehr stark, ne? Es gibt auch gewisse Medien, die das einfach weiterverbreiten, ne? Also dann immer skandalisiert wird, dass in vielen Familien in Deutschland kein Deutsch gesprochen wird, das gar nicht weiter einordnen, sondern das erst einfach mal problematisieren und skandalisieren.
Also würdest du sagen, dass die Medien schon mitverantwortlich dafür sind, dass das so verbreitet wird, beziehungsweise dass das genauso an Leute herangetragen wird immer wieder?
Ja, das würde ich schon meinen. So, das ist auf jeden Fall die auf der gesellschaftlichen Ebene so in der breiten Bevölkerung, ne, glaube ich, dass das auch für viele, die jetzt gar keinen Bezug zur Mehrsprachigkeit haben, irgendwie ein Gewicht hat, ne? Und ihr sprecht ja auch über Bildungsmythen und wenn man jetzt im Bildungsbereich guckt, ist es, denke ich, auch so, dass ja auch viele der Pädagoginnen selber nicht die Erfahrung gemacht haben, mehrsprachig aufzuwachsen und damit vielleicht auch ein bisschen fremdeln oder zumindest keine Erfahrung haben, ne? Und da gegebenenfalls auch Unsicherheiten entstehen. Und wenn, also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, ne, wenn Verständigungsbarrieren, Schwierigkeiten existieren, dass man dann natürlich, ne, möchte man die gemeinsame Sprache und der erste Schluss ist, dass die Deutsch ist. Und da wird eben dann oft nicht weitergesucht, ja. Also ich glaube, das sind so mehrere Faktoren, aber generell merke ich, würde ich schon sagen, dass gerade Menschen, die halt selbst keinen Bezug haben zu Mehrsprachigkeit, dass die auch am meisten kritisch sind.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Würdest du sagen, dass sowas wie Vorurteile da auch mit reinspielen? Oder ist es mehr wirklich einfach generell diese Berührungsangst, weil man es, oder nicht Berührungsangst, aber weil man es nicht kennt, dieses Fremdeln mit fremdsprachig, Mehrsprachigkeit?
Ich glaube, das macht schon einen Großteil aus und ich finde, zu benennen, dass es da um Unsicherheiten oder Fremdeln geht, das ist auch ein Stück weit neutraler und also ich nehme das gerne an, weil ich auch nicht die Menschen, die da vielleicht erstmal nicht total offen reagieren, auch nicht abverurteilen will, ne? Also ich will denen gar nicht unterstellen, dass die den Menschen oder die eine andere Sprache sprechen oder den Sprachen generell irgendwie negativ eingestellt sind. Das glaube ich nicht. Aber zwei Punkte, glaube ich, sind schon relevant. Das eine ist, dass, naja, es ist eben auch so, also wir sprechen von sogenannten westlichen Prestigesprachen. Das sieht man auch, wenn man jetzt mal guckt, welche Fremdsprachen können auch an Schulen in Thüringen, in Deutschland gelernt werden, dann sind das ja, also in erster Linie natürlich Englisch, häufig Französisch, Spanisch, vielleicht noch Italienisch. Ich konnte auch an der Schule Italienisch lernen, manchmal noch Russisch. Und dann hört es aber auch ganz schnell auf, ne? Und ich glaube, das haben vielleicht viele schon mal irgendwie auch selber gesehen. Also ich habe das schon häufiger auch erlebt, dass wenn Personen sagen, sie sind Englisch-Deutsch aufgewachsen oder sprechen noch fließend Französisch, weil die Mutter aus Frankreich kommt, dann kommt da ganz viel Anerkennung und ganz viel Bewunderung und das wird anerkannt. Wenn aber jemand sagt, ich spreche Türkisch oder Kurdisch oder Dari, dann kommt da meistens wenig Lob. oder Anerkennung. Also ich glaube, das ist schon festzustellen, das hat dann ein Stück weit was mit Vorurteilen zu tun, glaube ich, dass dann auch manchen, also dass Menschen aus bestimmten Nationen eher ein Integrationswille zum Beispiel unterstellt wird als anderen, ohne dass das irgendwie evident ist. Ne? Also das beruht definitiv auf Vorurteilen, würde ich sagen. Der zweite Punkt, der, glaube ich, eine Rolle spielt, und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema Fremden, ist, dass, ich auch häufig höre, wenn ich zum Beispiel Fortbildung auch gebe für Lehrkräfte, dass dann manchmal so Äußerungen kommen wie, ja, aber ich verstehe sie ja gar nicht, was da auf Arabisch gesagt wird. Und dann oft auch so der Hintergedanke ist, wenn ich es nicht verstehe, kann ich es nicht kontrollieren. Wer weiß, was da gesagt wird, wird über mich gelästert oder, na, also das ist auch menschlich total nachvollziehbar, aber wenn man rational drüber nachdenkt, jetzt nicht so wahrscheinlich. Und wenn Schülerinnen wirklich lästern wollen, dann werden sie so oder so einen Weg finden, ob sie jetzt auf eine andere Sprache als Deutsch ausweichen können oder nicht. Das ist so meine persönliche Haltung. Also ich versuche auch immer so ein bisschen diesen Gedanken zu nehmen. Ne? Also das heißt nicht, dass das nie der Fall ist, aber in der Regel wird oder greifen SchülerInnen im Schulalltag, im Unterricht auf die Herkunftssprache aus ganz anderen Gründen zurück, als jetzt wirklich irgendwie negativ zu reden, sondern zum Beispiel eher, um halt nochmal Unterrichtsinhalte nachzufragen in der Herkunftssprache.
Das heißt, dass dann da schon irgendwie Berührungsängste sind, obwohl ja irgendwie jeder von uns ganz früh im Leben schon mit Integration in Berührung kommt. Und wieso hält sich so ein Mythos so hartnäckig? Also klar, vielleicht die Medien, die Berührungsängste, was kommt da noch hinzu? Also ich habe so viele Freunde, die eine Zweitsprache sprechen und so. Und trotzdem hält sich dieser Mythos. Und Integration ist ja auch nichts Neues. Das gibt's ja schon immer.
An sich ja, aber ich denke so zurück in den 60er Jahren zum Beispiel, als viele Gastarbeiterinnen auch nach Deutschland kamen, vor allem auch im Westen dann, wenn man sich da überlegt, wie da Integration organisiert, gemanagt war, sah das schon noch ein bisschen anders aus. Also mein eigener Onkel zum Beispiel ist aus dem Iran emigriert und hat seine Kinder auch nicht zweisprachig erzogen. Also sie sprechen jetzt nur Deutsch. Findet das auch heute schade. Aber ich glaube, damals und auch nach wie vor teilweise, zumindest für bestimmte Sprachen, wird das aber auch, also ne, genau das, was ihr beschreibt. Es wird ja nicht, es wird nicht explizit gefordert, gefördert. Ne? Also ich erlebe das in den seltensten Fällen, dass Eltern zum Beispiel, dass sie ermutigt werden darin, Kinder mehrsprachig zu erziehen. Ne? Was ich von vielen Eltern auch jetzt weiß, von vielen Zugewanderten, ist, dass sie mir immer wieder erzählen, dass ja, wenn Menschen eben bemerken, dass ihre Kinder zwei- oder dreisprachig aufwachsen, dann sagen, oh, die sind doch überfordert und da eher Angst machen und die schlimmsten Dinge prophezeien, die dann in Schule passieren, wenn sie eben nicht permanent nur Deutsch sprechen, wobei das ja einfach, also genau da sitzt ja dieser Mythos. Also wenn man mal in den Alltag dieser Kinder, dieser Familien guckt, dann sind die allermeisten von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr in der Kita beispielsweise oder später auch in der Schule und im Hort. Das heißt, den größten Teil des Tages ist die Umgebungssprache Deutsch. Wenn sie um 16 Uhr dann nach Hause kommen, wird gegessen, wird noch ein bisschen erzählt, dann kommt ein Ins-Bett-Geh-Ritual, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, die deutsche Sprache ist schon die dominante. Das wird aber oft nicht so ins Verhältnis gesetzt. Ich glaube, dass das häufig gar nicht bedacht wird, wie viel die Kinder ja auch mit dem Deutschen sowieso schon in Kontakt sind und in Berührung sind und wie wenig Zeit tatsächlich den Eltern oder dem familiären Umfeld generell auch bleibt, die Herkunftssprache zu fördern. Und das ist wiederum was ich auch ganz häufig von den Eltern dann höre, ne? dass sie das umtreibt, dass sie den Wunsch haben, ihre Kinder auch in der Herkunftssprache zu erziehen, zu fördern. Aber das gar nicht so einfach ist, ne? Und sie da auch nach Strategien suchen, wie das gut gelingen kann, einerseits in der deutschen Sprache gut anzukommen und andererseits aber auch die Herkunftssprache nicht zu verlieren.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch bei vielen Freunden, dass die Eltern das mal probiert haben, die Kinder zweisprachig aufzuziehen und die Kinder aber dann konstant immer nur in Deutsch geantwortet haben, weil das eben so die Umgangssprache war und die Eltern irgendwann aufgegeben haben, weil sie dachten so, ja, es funktioniert sowieso nicht. Und ja, eigentlich super schade, weil ich glaube, Kinder können da schon sehr gut differenzieren.
Kinder können sehr gut differenzieren und ich glaube, manchmal dieser Gedanke, dass Mehrsprachigkeit zu einer Überforderung führt, also ich frag mich manchmal, ne, wie das, also versucht das zu ergründen, woher kommt das? Und es ist ja mitnichten so, dass ein Gehirn irgendwann voll ist mit Sprache, sondern man kann ja gar nicht zu viel Input geben. Also je mehr Input, gerade bei Kindern und natürlich auch in der sprachlichen Bildung, desto besser. Also sie können das aufnehmen und ja, es gibt dann natürlich auch Phänomene, die wir zum Beispiel Code-Switching nennen, ne? Oder wenn zum Beispiel zwischen zwei Sprachen dann auch gewechselt wird oder ein türkischer Satz mit einem deutschen Verb oder so, und das wird dann auch häufig als was Negatives gewertet, so nach dem Motto, das Kind versteht gar nicht, in welcher Sprache es jetzt spricht oder zu welcher Sprache jetzt welches Wort gehört. Das hat damit aber gar nicht so viel zu tun, sondern das gehört zum Spracherwerbsprozess ganz natürlich dazu. Und das bedeutet einfach nur, dass angenommen, wie gesagt, türkischer Satz, deutsches Verb, dass dieses Verb einfach in dem Moment näher war. Also dass die Synapse sozusagen das schneller liefern konnte. Das heißt aber nicht, dass das andere nicht vorhanden ist oder dass das dass das jetzt ein Zeichen dafür wäre, dass die Sprache überhaupt nicht beherrscht wird, ne? Oder das Kind das auch nicht trennen kann.
Ja, genau. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch oft so von Ausleihen die Rede. Also man leiht sich ein Wort aus, aber man weiß, dass es nicht die richtige Sprache, also die in Anführungszeichen richtige Sprache ist, die man im Moment sprechen sollte.
Ganz genau. Und ich versuche auch manchmal mit Personen im Gespräch, ne, die dann, mit denen ich vielleicht auch diskutiere, sie auch daran zu erinnern, mal zu überlegen, wie der eigene Sprachgebrauch aussieht. Also bei mir persönlich ist das ja auch so. Ich entlehne oder bediene mich ständig englischer Wörter, Anglizismen, die oder ne, irgendwelche oder das. Das, also niemand spricht ja nur die Hochsprache oder niemand spricht permanent in einem Register, nennen wir das, ja. Also es kommt ja auch drauf an, mit wem spreche ich gerade, worüber spreche ich, in welchem Kontext bin ich. Also auch das, also unterscheiden wir unterbewusst permanent. Egal, ob ich das jetzt in einer Sprache nur mache oder ob ich das in verschiedenen Sprachen parallel mache, ne?
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deinen Onkel, was du erzählt hast, dass er es jetzt eigentlich schade findet, dass die Kinder jetzt kein Deutsch sprechen, weil, obwohl er sich früher bewusst dafür entschieden hat, oder?
Kein Persisch, ja.
Kein Persisch. Also dein Onkel ist traurig, dass seine Kinder jetzt kein Persisch sprechen können. Und was sind denn da so die Auswirkungen von diesem Mythos? Also wahrscheinlich sowas, aber was gibt's denn noch für Auswirkungen, so bezogen auf Kinder, Eltern, Lehrende?
Ja, ich glaube, einiges hatten wir schon angesprochen. Ich würde nochmal bei den Eltern anfangen. Ich beobachte da schon häufiger einfach eine Verunsicherung, ne? Also, dass sie eigentlich für sich diesen Wunsch definiert haben, aber dann durch viele Zweifel oder Bedenken, die von außen geäußert werden, dann oft eben nicht mehr so sicher sind. Je nachdem, welche Erfahrungen sie machen, das habe ich gerade auch von arabischsprachigen Familien oder russischsprachigen Familien häufiger mal gehört, dass sie sagen, auf dem Spielplatz oder im Supermarkt spreche ich mit meinen Kindern nicht Arabisch oder Russisch, auch wenn ich das sonst immer tue, aber ich habe keine Lust auf die Blicke, ja. Ich mache da diskriminierende Erfahrungen und das möchte ich mir nicht antun. Und wenn ich das auch immer höre, mir geht das so nah, weil ich denke, dass ich versuche mir das immer vorzustellen, weil ich ja selber die Erfahrung nicht habe, aber wie wenn ich mir eine Eigenschaft einfach mal ablegen muss für einen Moment, ne? Also das ist ja auch im schulischen Kontext, finde ich das ganz schwierig, und damit komme ich vielleicht auch direkt zu den Kindern. Kinder verstehen ja nicht, warum sie jetzt diese Sprache nicht sprechen sollen. Also ich denke, das habt ihr bestimmt auch bei eurer Recherche, ist euch das begegnet. Es gibt ja da auch immer in den Medien immer wieder heftige Berichte oder Nachrichten, wo man einfach hören kann, dass SchülerInnen in der Schule ja quasi, also wirklich Strafen erhalten, weil sie auf dem Schulhof oder im Unterricht ihre Herkunftssprache gesprochen haben. Und das ist einem Kind einfach nicht zu vermitteln. Warum denn nicht? Ne? Also das ist Teil der Persönlichkeit, das ist ein Ausdrucksmittel, ja. Und ich glaube, dass das geht ja nicht mal nur um fehlende Anerkennung, sondern dieses wirkliche Abwerten und Verbieten. Ich glaube, dass das im schlimmsten Fall aber im schlimmsten Fall wirklich prägend sein kann für die Kinder und dass sie dann auch, ja, so ein bisschen zweifeln. Wozu ist das jetzt vielleicht überhaupt, wieso soll ich die Sprache lernen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Diskussion dann in den Familien ist, ne? Dass die Kinder sagen, ich soll draußen ja gar nicht Russisch sprechen. warum soll ich denn jetzt überhaupt zu Hause lernen? Warum soll ich mir Bücher auf Russisch anschauen und lesen? Und wieso soll ich Kyrillisch schreiben lernen? Ich habe draußen gar keine Verwendung sozusagen außerhalb des familiären Umfelds. Und ja, das glaube ich, ist es, was es eben wirklich bei Kindern bewirken kann. Und ich glaube, Lehrkräfte oder generell Pädagoginnen, also auch im Kita-Bereich, haben da so eine entscheidende Rolle eigentlich. Ne? Sie können sowohl ins Positive als auch ins Negative total viel bewirken. Im negativen Fall, da habe ich auch schon erlebt, dass durch die Zweisprachigkeit oder wenn eben vielleicht auch die Familiensprache vorherrschend zu sein scheint zumindest, kann das manchmal dazu führen, dass wenn Sprachbarrieren da sind, also da irgendwie die Elternarbeit vernachlässigt wird oder zumindest leidet, ne? Und es ist dann nicht der einfachste Weg, weil ich kann vielleicht nicht so ohne weiteres ein Tür- und Angelgespräch führen oder ich brauche eine Sprachmittlung fürs Entwicklungsgespräch. Aber ich glaube, dieser Ansatz zu sagen, vielleicht ist Deutsch nicht unsere gemeinsame Sprache, aber wir finden andere Wege oder ich mache mir Gedanken darüber, wie wir gut zusammenkommen. Das ist ganz wichtig, ja. Und wenn das eben, wie gesagt, nicht passiert, glaube ich, da funktioniert einfach die Erziehungspartnerschaft dann nicht mehr, ne? Und ich glaube auch, wenn Lehrkräfte es schaffen, offen zu sein, ja, und mit einer anerkennenden, wertschätzenden Haltung auf Mehrsprachigkeit zu reagieren, kann das total viele Potenziale entfalten, auch im Unterricht, ne? Dass Kinder sich gegenseitig helfen, dass sie offener werden, dass sie sehen, welche Sprachen sind hier überhaupt vertreten. Wir sind hier international, wow, das ist spannend. Kinder sind so neugierig, ja. Also sie können dadurch total viel mitnehmen, können sich natürlich auch helfen, ne? Also gerade wenn ich mehrere Kinder habe, die jetzt eine Sprache sprechen, dann können die sich untereinander helfen. Und was ich immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wenn man über Sprache, Spracherwerb, Mehrsprachigkeit spricht. Ich sehe, wir haben gerade jetzt so seit der letzten großen Flüchtlingsbewegung 2015/16 ja einfach einen großen Zustrom von Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan und Eritrea und weiteren Ländern natürlich. Aber mir geht's um diesen arabischsprachigen Raum. Es sind sehr, sehr viele Kinder jetzt in der Schule, die waren nicht im Herkunftsland in der Schule. So, das heißt, sie sind ihre komplette Bildungslaufbahn findet auf Deutsch statt. Und wenn sie jetzt in der dritten Klasse Schwierigkeiten in Mathe haben, kann es wirklich sehr herausfordernd sein, für die Eltern zu Hause dann auch Unterstützung zu geben, weil die Bildungssprache dann für zum Beispiel Mathematik eben Arabisch ist und das Kind diese Vokabeln und ne, nicht kennt. Und das führt dann manchmal dazu, dass es keine gemeinsame Sprache gibt. Also auch da eine Ermunterung der Lehrkräfte zu sagen, ihr dürft das mit einbringen oder ne, wenn es weiteres Material gibt oder ne, einfach auch schon anzufangen mit Piktogrammen noch zu arbeiten, um einfach möglichst viel zu unterstützen, dass die Kinder breiter angesprochen werden, ne, und auf das zurückgreifen können, wo sie eben gut abgeholt werden können.
Genau, du bist ja dann über das Projekt, an dem du arbeitest, kommst du häufig mit Familien in Kontakt und mit den Kindern. Gibt es da Fälle, die dir besonders im Gedächtnis bleiben, besondere Situationen, die dann Spuren hinterlassen?
Also du hast es richtig gesagt, wir sind mit Familien, mit mehrsprachigen Familien in Kontakt. Ich vor allem in meiner Rolle im Projekt auch viel mit migrantischen Organisationen, mit verschiedenen Vereinen und Trägern. Ja, und das sind Menschen, die selbst in der Regel mehrsprachig sind, die eine Zuwanderungsgeschichte haben und die bringen natürlich ganz viel mit. Also was sie, wie viel Dankbarkeit und auch Hoffnung sie mit diesem Projekt verbinden, das berührt mich tatsächlich ganz häufig in meinem Berufsalltag. Und das sind genau auch die Personen, mit denen ich nicht darüber sprechen muss, warum das wichtig ist, sondern das wissen die ja viel besser als ich. Da sind die dann auch die Expertinnen. Ich glaube, was sie dann häufig auch berichten und was mich dann auch wiederum sehr berührt, ich nehme euch mal mit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ihr damals oder wann ihr damals angefangen habt, euren eigenen Namen zu schreiben, ob das noch vor der Schule war oder dann eben in der ersten Klasse, aber Ich glaube, ihr könnt euch vielleicht nur so weit erinnern, dass das was total Besonderes ist. Das ist einfach was total Großartiges, wenn man das auf einmal kennt. Kinder, wenn sie das lernen, machen das auch permanent. Es gibt.
Schau mal, Oma, ich hab vier in bunt mit rosa.
Genau, also es gibt nichts Tolleres, als überall ein Autogramm hinzuschreiben. Und das ist eben was Kinder jetzt auch in ihrer Herkunftssprache, also wir haben ja auch viele Sprachen im Projekt, wie jetzt zum Beispiel Russisch oder Arabisch, wo es einfach auch ein anderes Alphabet gibt als das Lateinische. Und wenn sie dann auch neben der, sozusagen nicht nur auf Deutsch ihren Namen schreiben können, sondern auch in der Herkunftssprache, das ist ein Riesenstep. Na, also weil gerade der Schriftspracherwerb ganz besonders wichtig ist in unserem Projekt. Die Alltagssprache, das Mündliche in so typischen Situationen, die man zu Hause hat, das kennen die Kinder, das können sie auch. Aber gerade anzufangen zu lesen, zu schreiben, alphabetisiert zu werden, das macht ganz, ganz, ganz viel aus, weil das die Familien häufig auch eben zu Hause gar nicht schaffen, das umzusetzen aus verschiedenen Gründen. Und dass sie das jetzt in diesen Kursen lernen, hat total viel Wert.
Ja, ich glaube, das macht es auch nochmal super persönlich. Also man schafft da so eine persönliche Verbindung zu der Sprache auch nochmal, wenn man weiß, ich kann jetzt meinen eigenen Namen damit schreiben. Also finde ich echt einen tollen Vergleich. Ich kann das super gut nachvollziehen. Jetzt würde mich aber noch so ein bisschen interessieren, wo die Grenzen des Projekts sind. Oder auch irgendwelche festgefahrenen Meinungen, die man vielleicht nicht mehr ändern kann. Stoßt ihr da auf solche Fälle?
Tatsächlich nicht so häufig, weil, wie gesagt, der Kontext des Projekts eben so ist, dass wir eigentlich ja in der Community der Menschen, die das betrifft, die selbst mehrsprachig sind, unterwegs sind und die das einfach total pushen, ne, und nach vorne bringen, die sich auch sehr gut auskennen mit dem Thema. Wenn ich aber einen Schritt zurücktrete und nicht so ganz bei unserem Projekt bleibe, sondern auch ein bisschen in andere Bundesländer gucke, welche Konzepte zur Förderung von Herkunftssprachen es da gibt, ist es ja teilweise so, dass es auch schon in Schule verankert ist. Und ich sag mal, das wäre mein persönlicher oder auch ne, unser Wunsch so der Kindersprachbrücke, dass wir sagen, wir müssen noch einen Schritt weitergehen und wir würden uns wünschen, dass Mehrsprachigkeit überhaupt, aber auch bestimmte Herkunftssprachen oder allgemein Herkunftssprachen auch an Schule anerkannt werden. Also vielleicht auch da wieder ein Praxisbeispiel. Wir haben durch Zuwanderung einfach extrem viele SeiteneinsteigerInnen, die, weiß ich nicht, sag mal mit 15 jetzt nach Deutschland kommen. Die waren, bis vor 4 Wochen im Irak in der Schule, kommen jetzt hierhin, sind damit konfrontiert, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr schnell Deutsch lernen müssen, um überhaupt im Fachunterricht auch mitzukommen. Und wenn sie dann einen Abschluss machen wollen, wird von ihnen noch eine Fremdsprache gefordert. Und dann müssen sie oft anfangen, nochmal Englisch zu lernen, komplett von vorne oder Französisch oder ne. Und ich denke mir manchmal, sie bringen doch aber schon fließende perfekte Sprachkenntnisse mit. Wieso öffnet man sich da nicht und wieso versucht man nicht auch zum Beispiel die Anerkennung von Herkunftssprachen in Prüfungssituationen, wenn es um Abschlüsse geht, auch mit zu integrieren. Also ich glaube, das ist ein sehr weit gestecktes Ziel, ne? Aber ich glaube, das beschreibt sehr gut, wo die Grenzen sind. Also innerhalb des Projekts, glaube ich, können wir schon sehr, sehr viel umsetzen und sind da ziemlich zufrieden, auch wenn das natürlich in einem kleinen Rahmen alles ist, ne? Die Kinder lernen 2 bis 4 Stunden die Woche in den Kursen. Aber da ist schon eine ganz, ganz tolle Struktur geschaffen, um die Gesellschaft aber insgesamt mehr zu öffnen und Mehrsprachigkeit auch sichtbarer zu machen. Dafür braucht es, glaube ich, genau solche Stellschrauben, wie dass man es auch im schulischen Alltag noch weiter anerkennt und da auch die Strukturen ändert.
Ja, da wären wir, glaube ich, auch wieder bei den Vorurteilen, dass irgendwie westliche Sprachen wie Französisch oder Spanisch halt da super anerkannt sind und die Kinder Vorteile haben und dann so Türkisch oder Russisch ein bisschen hinten runterfällt. Ich würde noch auf Fini zurückkommen. Fini kann ja heute leider nicht, aber ihre Mutter kommt gebürtig aus der Ukraine und hat auch mit ihren Kindern nur Deutsch gesprochen. Und Fini hat ihre Mutter mal nach den Gründen gefragt. Und der erste, der war auch ein bisschen der, den wir vermutet hatten. Und zwar hatte sie Angst, dass ihre Kinder mit einer zweiten Sprache eben überfordert sind. Der zweite hat uns aber total überrascht. Und zwar hat sie sich irgendwie eingeschüchtert gefühlt von der deutschen Sprache und der Kultur. Und sie hat sich gar nicht richtig getraut, ihre Muttersprache und ihre Kultur so auszuleben und hatte auch das Gefühl, dass sie das gar nicht so richtig durfte. Ist das eine Erfahrung, die man häufig so hört, oder denkst du, dass es sich dabei eher um Einzelfall handelt?
Das kann ich nicht hundertprozentig einschätzen. Definitiv höre ich das nicht zum ersten Mal. Also es sicherlich handelt es sich dabei nicht um Einzelfall. Ich weiß nicht, wie häufig das ist, aber ich glaube, das hat eben immer sehr viel mit dem Umfeld zu tun, auf das die Menschen, die Familien dann treffen. Ne? Also wenn ich in ein Umfeld komme und die ersten Bezugspersonen vielleicht auch in Deutschland dann sind, also Menschen sind, die da sehr... Ja, die das einfach befürworten und die ermuntern und die sagen, ja, es ist wichtig, dass du Deutsch lernst. Das ist natürlich auch unsere Haltung im Projekt. Natürlich sollen die Kinder Deutsch lernen, ne? Das ist heute nur eine Frage. So, sollen die nicht erstmal Deutsch lernen? Und da sagen wir eben, sie sollen beides weiterlernen. So, natürlich müssen sie Deutsch lernen, das brauchen sie. Aber das bedingt sich ja auch ein Stück weit, ne? Also die L1, wie man auch sagen kann, also die Herkunftssprache ist ja entscheidend, ne, für auch den Erwerb weiterer Sprachen. Wenn ich in meiner Muttersprache nur noch bis zu einem gewissen Niveau zum Beispiel komme, ja, und mich gar nicht über Alltagssprache hinaus verständigen kann das sich auch auswirken darauf, dass ich das in der nächsten Sprache, die ich lerne, dann zum Beispiel Deutsch, eben nicht kann oder dass das sehr, sehr schwer fällt, weil ich zum Beispiel für abstrakte Begriffe ich habe da kein Denkmuster, ne? Also ich sag mal, was ein Tisch ist zu erklären, ist sehr, sehr leicht, aber erklär einem Kind, was Kultur ist. Oder, ne, also wenn man anfängt, darüber zu sprechen, da hilft einfach auch die Kompetenz in der Erstsprache. Und ich glaube, dass das eben oftmals auch ein Wissen ist, das einfach fehlt, ne? Und wenn dann das Umfeld viel darauf einwirkt und sagt, na, nee, und das ist jetzt wichtig und lass sie erstmal Deutsch lernen und das andere ist jetzt egal, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass die Eltern dann denken, naja, gut, ich höre mal darauf, die müssen es ja wissen, ich bin jetzt hier in Deutschland und gerade auch durch diese Aufforderung natürlich auch, sich integrieren zu müssen und dass das auch durch die Sprache begründet ist, glaube ich, führt einfach ganz schnell dazu oder kann dazu führen, dass Eltern das dann auch nicht mehr weiterverfolgen.
Ja, ich finde, also gerade da, wo das Projekt ja ansetzt, wie du schon gesagt hast, dass es für die Kinder unglaublich schön ist, auch zu wissen, einfach, okay, wir werden gesehen mit unserer anderen Sprache. Es ist nicht nur immer hier Deutsch, Deutsch, Deutsch und die Integration natürlich wichtig und das Deutschlernen wichtig, wie du schon gesagt hast, aber eben auch das Zusammenkommen von beidem. Genau, also wir hatten ja jetzt schon ein paar verschiedene Punkte genannt, an welchen Stellen Sachen besser laufen könnten oder wie man Sachen verändern könnte, um Familien besser zu unterstützen, um den Kindern tatsächlich auch bessere Hilfestellung zu leisten. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was gibt es so für Handlungsalternativen, wenn wir damit konfrontiert werden? Jemand sagt, hey, du solltest zu Hause nur Deutsch mit den Kindern sprechen, das hilft den Kindern. Was wäre eine Alternative, was könnten wir stattdessen sagen?
Ich würde immer sagen, sprecht in der Sprache, in der ihr euch wohlfühlt. Sprecht auch in eurer emotionalen Sprache. Die Muttersprache ist in der Regel die emotionale Sprache. Macht das weiter. Also lasst euch da nicht vom Weg abbringen, lasst euch da nicht einschüchtern, würde ich Eltern sagen, mache ich auch immer. Versuch sie auch zu ermuntern, das aktiv zu fördern. Lehrkräften würde ich gerne sagen, dass eine Form von Offenheit und Neugierde ja auch ihnen irgendwie neue Welten erschließen kann, also Angebote machen, ja, in denen man muss gar nicht unbedingt die Sprachen abfragen, ja, welche Sprachen werden hier gesprochen und dann muss das Kind irgendwie ein Referat über dieses Land halten, überhaupt nicht so, ne, sondern einfach wirklich im Alltag Mehrsprachigkeit zulassen, Impulse mitbringen, ja, also einfach wirklich auch wieder, da geht's auch wieder um Input, um Möglichkeiten, um Offenheit. Ja, und sich eben auch davon nicht einschüchtern, sondern eher inspirieren lassen. Ja, also vielleicht kann ich persönlich sagen, dass ich ja durch die Arbeit mit vielen arabischsprachigen Familien zum Beispiel auch mittlerweile irgendwie leichten Gesprächen folgen kann. Das hätte ich nie gehabt, hätte ich den Menschen irgendwie gesagt, dass sie nicht Arabisch sprechen sollen. Also das ist eine totale Bereicherung. Und Stichwort Bereicherung, also Mehrsprachigkeit ist so eine wichtige Ressource. Nicht nur ja jetzt sozusagen in den... Ja, in diesem Bereich Persönlichkeitsbildung, ne, das hört sich vielleicht für manche so ein bisschen schwammig oder weich an, wenn ich sage, ja, das ist total wichtig für die Identität. Dann helfen vielleicht so härtere Faktoren, nämlich, dass man damit, also mit einer Zweisprachigkeit viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt beispielsweise hat. Ja, man kann auch im Ausland arbeiten. Man hat sich auch womöglich die Möglichkeit geschaffen, einfach noch leichter weitere Sprachen zu lernen. Ne? Also die meisten, die selbst zweisprachig sind, benennen das auch genauso. Ich habe ein Interesse da für Sprachen und ich lerne super gern neue Sprachen und das fällt mir auch gar nicht so schwer. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist diese Ressource, die das bietet, einfach kaputt zu machen, ja, und die irgendwie nicht zu sehen und im schlimmsten Fall ja auch also abzuwerten und dadurch ja zunichte zu machen.
Also würden wir abschließend sagen, eine bilinguale Erziehung ist sehr sinnvoll, gerade wenn die Eltern selbst Deutsch nicht fließend sprechen, aber vor allen Dingen, wenn bereits ältere Kinder nach Deutschland kommen und sich integrieren sollen, als auch, wenn eine bilinguale Erziehung schon angefangen wurde, ist eine langfristige Förderung der Muttersprache aus verschiedenen Gründen ganz, 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 ganz wichtig.
Nachdem wir uns nun so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, hoffen wir natürlich auch, dass es bald mehr Angebote wie die Sprachbrücke in Jena geben wird.
Und natürlich hoffen wir, dass es euch gefallen hat.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.